Let's go!
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Und heute sitzt die Johanna bei mir. Hallo Johanna.
Hallo.
Johanna, du bist hier bei mir im Podcast heute, weil du den Promotionspreis der FABU gewonnen hast für deine Arbeit im Fach Physik. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen, vielen Dank.
Genau. Ja, deine Arbeit ist schon eine Herausforderung, muss ich sagen, für jemanden, der die von außen liest. Wir gehen da gleich, soweit wir können, gut drauf ein. Erstmal stelle ich dich ein bisschen vor. Du bist Johanna, du bist jetzt Postdoc-Mitarbeiterin an der Uni.
Genau.
Und du hast eigentlich deinen ganzen akademischen Weg an der Uni Wuppertal abgelegt, oder?
Genau. Also ich habe ein Auslandssemester im Master gemacht in Stockholm, aber ansonsten war ich immer hier an der BUW.
Genau. So. In deinen Lebenslauf nimmst du uns jetzt gleich sofort mit. Wir sprechen einmal kurz oder ich lese einmal kurz den Titel deiner Arbeit vor und alleine das ist schon ein Klopper, muss ich sagen. Du hast auf Englisch geschrieben, es ist ein englischer Titel, ich lese den einmal vor. Und zwar ist der Titel deiner Arbeit Measurement of the Double Differential W to Mu Nu Cross-Section at High Transverse Masses at Square Root S equals 13 Tera Electron Volt with the Atlas Detector.
Ja, perfekt vorgelesen.
Ja, hui, ich schwitze. Also, what a monster. Ich habe den gelesen und habe ihn wirklich auch mehrfach gelesen. Und das Einzige, was mir in dem Moment irgendwie klar war, war, dass es irgendwo auf der Welt ein Gerät namens Atlas Detector gibt, mit dem man Messungen machen kann. So, dann habe ich herausgefunden, dass das ein Stück vom LHC in CERN ist. So, da war ich dann wieder ein bisschen mehr dabei. Aber den Atlas-Detektor kannte ich halt vorher noch nicht. So, und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen in dein Thema einzulesen. Vielen Dank dafür, Johanna, weil ich mag die Physik wirklich sehr. Das ist eine tolle Chance gewesen, dass ich mich damit nochmal beschäftige.
Ja, freut mich.
Das hast du dir irgendwann auch in deinem Leben gedacht, dass du die Physik toll findest?
Ja.
Wann genau war das? Wann bist du zu deinem Fach gekommen?
Ich würde sagen, das war wirklich ein Prozess. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, boah, ich habe mit 8 schon mich mit Physik beschäftigt und das war schon immer meine größte Leidenschaft, würde ich nicht sagen. Ich habe mich tatsächlich gestern noch mit meinem Bruder unterhalten. Ich habe einen Zwillingsbruder, mit dem ich auch in einer Klasse war. Das war eine Historie an schlechten Physiklehrern hatten in der Mittelstufe. Und die haben zum Beispiel meinen Bruder komplett abgehangen und mich auch viel. Und glücklicherweise habe ich dann Physik in der Oberstufe gewählt und dann endlich einen sehr, sehr guten Physiklehrer bekommen. Und dann festgestellt, boah, Physik ist eigentlich richtig cool, richtig spannend. Ich war auch immer affin und gut in Mathe und gerade in der Oberstufe sind dann diese beiden Fächer Mathe und Physik halt wirklich zusammengekommen. Also Physik funktioniert nicht ohne Mathe, das kann man sich vorstellen. Genau. Und dadurch habe ich dann festgestellt, dass mich Physik sehr begeistert. Ich finde es sehr, sehr cool, so die Welt um einen drumherum zu beschreiben. Und auch generell einfach die Methodik, sage ich mal, dass man analytisch Probleme löst und sowas, das, was mir sehr gut gefällt. Und ja, deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, Physik letztendlich zu studieren. Und als gebürtige Wuppertalerin war dann hier die Bergische Universität eine sinnvolle Lösung, weil ich auch schon gehört habe, dass es eine gute Physik hier in Wuppertal gibt und habe dann angefangen, hier zu studieren.
Das heißt, da darf sich die Uni Wuppertal mal bei deinem Physiklehrer aus der Oberstufe bedanken, dass du hier hingekommen bist.
Auf jeden Fall, ja.
du hast auch, also du hast dann den Bachelor hier angefangen und du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du auch jetzt immer noch am gleichen Lehrstuhl, wo du dich eigentlich schon im Bachelor drauf spezialisiert hast, richtig?
Ja, genau.
Was, kannst du dich noch erinnern, wie das gekommen ist, dass das dein Thema im Bachelor oder dass du irgendwann gemerkt hast, so boah, das ist eigentlich der Bereich von der Physik, da zieht es mich am meisten hin.
Ja, also es war tatsächlich so, dass ich am Anfang des Studiums nicht unbedingt gedacht hätte, dass ich in die Teilchenphysik gehe. Das wusste ich noch nicht. Das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Ich hatte auch gute Vorlesungen zur, sag mal, Atom- und Quantenphysik, was die Grundlage der Teilchenphysik ist. Und bin dann tatsächlich im dritten Semester angesprochen worden von meinem späteren Doktorvater tatsächlich. ob ich eine studentische Hilfskraft sein möchte. Mhm. Und bin so irgendwie in die Arbeitsgruppe reingekommen und habe dann in diesem Hilfskraftsjob und auch bei meiner Bachelorarbeit war das Ganze noch eher hardwarelastig. Also wir haben ja eben schon den Atlas-Detektor kurz angesprochen. Mhm. Also im Prinzip ging es mehr darum, dass neue Hardware gebaut wird für den zukünftigen Atlas-Detektor, der jetzt in den nächsten Jahren eingebaut wird und geupdatet wird. So bin ich dann irgendwie in die Arbeitsgruppe reingekommen. Und dann im Laufe meiner Bachelorarbeit und dann auch des Masters, wo man ja nochmal ein paar mehr Vertiefungsvorlesungen und sowas hört, habe ich festgestellt, dass mein eigentliches Interesse und Leidenschaft weniger der Hardware gilt, sondern wirklich der reinen Teilchenphysik, dass man wirklich erforschen kann, ja, woraus alles besteht und was der Ursprung der Materie ist und sowas, ja.
Ja, krass. Du hast eben schon gesagt, du warst im Master im Auslandssemester in Schweden.
Genau.
Hat das nochmal was mit dir gemacht? Also hat das irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, dass ich in Schweden eine wirklich gute Teilchenphysik-Vorlesung gehört habe und das ein, ja, auch sehr prägender Moment für mich war. Es war halt so, wie auch in Wuppertal typisch, so Master-Vorlesung, man sitzt da mit 3-4 Studenten in der Vorlesung. Das heißt, man hat natürlich einen sehr, sehr engen Bezug, kann alle seine Fragen stellen, die man so hat. Und das hat mich voll abgeholt, total interessiert und ich bin dann wieder nach Wuppertal gekommen und war so, ich habe richtig Bock, meine Masterarbeit anzufangen über das Thema.
Das heißt, deine Bachelorarbeit ging noch über diese Hardware-Sache und ab der Masterarbeit ging es aber dann schon über die Teilchen.
Genau.
Ja. Und dann hast du den Master abgeschlossen und hast gedacht, ich promoviere auch.
Genau, ja, das war auch eine skurrile Geschichte, weil während des Masters, während meiner Masterarbeit war ich irgendwie so ein bisschen, ich habe eigentlich Bock, fertig zu werden und nichts mehr mit der Uni und Studium zu tun zu haben.
Echt?
Ich war wirklich so, ich will hier einfach nur noch weg, gar keinen Bock mehr. Und Frank Ellinghaus, mein Doktorvater, hat mich da schon im Master so gesagt, willst du nicht auch die Promotion hier machen? Und hat mich schon so ein bisschen versucht anzuwerben und ich war so, eigentlich nicht. Und ich hatte mehr oder weniger eigentlich schon abgesagt. Und dann war ich fertig mit meiner Masterarbeit, habe mich irgendwie nochmal, gesammelt und dann war ich so, eigentlich ist voll geil, was ich gemacht habe, richtig Spaß gemacht und ich möchte da gerne weitermachen. Und hatte zum Glück immer noch die Chance, dass ich diese Doktorandenstelle antreten kann.
Was wäre der Plan gewesen? Da frage ich jetzt mal nach. Was wäre der Plan gewesen, wenn du nach dem Master, da kommen wir gleich auch noch drauf, dass man mit Teilchenphysik jetzt so in der Wirtschaft, sind die Arbeitsplätze ja selten bis nicht vorhanden. Was hattest du dir vorgestellt, wo du hingehst mit dem Master in Physik?
Genau, also was man machen kann, was ich auch bis heute sehr, sehr spannend finde, ist der ganze Bereich in Richtung Datenanalyse. Ja, man hört immer so Data Science und Big Data und solche Sachen. Finde ich sehr spannend, finde ich auch immer noch was ich mir für die Zukunft vielleicht auch vorstellen kann. Und da ist es im Prinzip die Methodik, die man in der Teilchenphysik lernt und da große Datensätze von Teilchen analysiert. Das kann man genauso in jedem anderen Fachgebiet machen. Also was ich zum Beispiel super spannend finde, ist Fußballdaten, die analysiert werden. Fußballspiele werden komplett auseinandergenommen und alle Daten werden aufgenommen und man versucht dann irgendwie da Sinn reinzubringen. Und das, denke ich, gibt es auch an vielen anderen Orten, wo man da wirklich viel mit anstellen kann.
Das stimmt, ja. Also da sind PhysikerInnen dann auch echt gefragt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Aber Herr Ellinghaus hat uns gerettet und hat dich hier behalten.
Genau.
wie ging das dann? Also wie habt ihr das Thema für deine Promotion festgelegt? Lag das da irgendwo rum und du musstest nur noch sagen, ja, okay, das nehme ich? Oder hast du dann selber gesagt, nee, also pass auf, wenn ich hier promoviere, wird es aber genau das Thema?
Also es war tatsächlich schon das gleiche Thema, was ich auch in meiner Masterarbeit behandelt habe. So gesehen war das der einzig, logische Schritt, das ist ganz natural gekommen, dass ich da auch weitergemacht habe, weil ich mich ja schon gut mit dem Thema auskannte. Und wie bin ich bei meiner Masterarbeit auf das Thema vorgekommen? Das ist schon so, man kommt als kleiner Student dahin, redet mit den Professoren und die schlagen einem dann 2-3 Themen vor. Ich habe dann auch mit dem Frank Ellinghaus und auch mit dem Wolfgang Wagner, dem Gruppenleiter quasi, gesprochen. Mir wurden ein paar Themen vorgestellt und dann fand ich das mit dem W-Boson einfach am spannendsten und das klang nach etwas, was ich cool finden werde, ja.
Ja, und du findest es auch heute noch.
Auf jeden Fall.
Wenn man dich so über dein Thema reden hört, weiß man, dass du es auch heute noch cool findest. So, wir gehen jetzt mal leicht ans Eingemachte, ja. Wir versuchen mal, den Menschen da draußen so gut es geht verständlich zu machen, worum es in deiner Dissertation geht. Und das ist nicht leicht so. Ich habe mich am Anfang gefragt, ist das überhaupt möglich? Jemand, der nicht an so einem speziell Nischenthema arbeitet und forscht, der kommt irgendwie nach Hause oder geht auf Partys und Leute fragen so, und was macht die Arbeit? Und dann kann man so erzählen als sag jetzt mal Durchschnitts-Nicht-Physiker-Mensch. Geht das bei dir überhaupt? Also wenn Menschen dich fragen so, hey Johanna, und wie läuft's auf der Arbeit? Kannst du, also wie viele Leute auf der Welt gibt es, denen du von deinem Thema erzählen könntest und die safe einfach mitgehen könnten und wüssten, worüber du redest?
Nicht viele. Also ich sage jetzt mal 20 oder sowas.
Krass.
Also es ist schon, das muss man zugeben, Teilchenphysik generell ist speziell und dann noch mein Thema ist natürlich super speziell, wie alle Themen, die behandelt werden. Also es ist schon so, ich sag mal, die Doktoranden im Nachbarbüro machen natürlich auch Teilchenphysik, aber schon ein bisschen was anderes als ich. Und selbst die muss ich erstmal abholen, wenn ich über mein Thema rede.
Das heißt nicht, die gesamte Community aller TeilchenphysikerInnen auf der Welt würde sofort, wenn du denen jetzt diesen Titel von dieser Dissertation vorliest, hätten die eine Vorstellung davon, was du irgendwie grob gemacht hättest in der Teilchenphysik, aber die könnten nicht sofort sagen, ja, aber ist doch interessant, hätte der an dem Detektor mal den Parameter geändert, dann wäre da noch das und das rausgekommen.
Ja, genau.
Das geht nicht.
Die wissen schon, worum es geht, sie können das einordnen, was das ist, aber die Details, da wird es dann wirklich sehr speziell.
Macht einen das stolz oder fühlt man sich da manchmal eher einsam, wenn das ist?
Nein, ich fühle mich gar nicht einsam. Es macht mich auf jeden Fall stolz. Ich finde es cool, wenn man so diese Vorstellung, dass man was macht, was niemand anderes je gemacht hat. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe halt das Glück gehabt, gerade im Kontext vom CERN und dem ATLAS-Experiment, dass man in einer internationalen Forschungsgemeinde arbeitet, dass man sehr eng mit Kollegen zusammenarbeitet. Auch hier in Wuppertal habe ich mit einem anderen Doktoranden sehr eng zusammengearbeitet. Das heißt, man war irgendwie nie alleine mit seinen Problemen und was auch immer.
Ja, ja, weil das ist natürlich auch, gerade wenn man an so einem Forschungsthema sitzt und man kommt nicht weiter, hat man in anderen Bereichen ja vielleicht viel mehr die Möglichkeit, jemanden zu fragen, ey, ich steck fest, kannst du mal Input, kannst du mal von außen drauf gucken und mir irgendwie ein bisschen helfen? Aber wenn das so speziell ist, kann man ja auch nicht irgendwie random jeden Physiker irgendwie um Hilfe fragen.
Genau, aber deswegen hatten wir wirklich ein gutes Team, mit dem ich zusammengearbeitet hatte und immer, wenn ich festgesteckt habe, habe ich guten Input von außen bekommen, ja.
So, wir probieren das. Also, es gibt ein paar Unterbereiche der Physik. Wir nähern uns jetzt mal von außen. So, da gibt's die, und du musst mir jetzt helfen. Es gibt die Astrophysik, es gibt die theoretische Physik, es gibt die Teilchenphysik. Wen gibt's noch? Wen vergesse ich? Die Quantenphysik.
Hier im Wuppertal wird auch noch Atmosphärenphysik gemacht, was auch cool ist, Klimaforschung und sowas. Mhm. Festkörperphysik gibt's auch noch, was hier groß im Wuppertal ist. Ich glaube, das war's, ja.
Sowas, ne? Ja. So, du bist also in der Teilchenphysik zu Hause, das haben wir schon gesagt.
Genau.
Und du bist in der experimentellen Teilchenphysik zu Hause. Das heißt, du bist nicht jemand, der einfach nur wild rumrechnet.
Ja.
Sondern du bist jemand, der was misst und was beobachtet.
Ja.
Ja, genau.
Genau.
Was beobachtest du da? Also die Teilchenphysik, vielleicht ist das nicht jedem und jeder da draußen bekannt, das Standardmodell in der Teilchenphysik.
Ja,
vielleicht,
ich glaube, das ist nicht allgemein bekannt.
Holen wir die Leute da mal ab.
Okay, alles klar. Also in der Teilchenphysik sage ich eigentlich immer gerne, das sind die Bausteine der Materie, alles drum uns herum ist irgendwie aus Teilchen gemacht. Und ich denke, die meisten haben schon mal gehört, dass irgendwie alles aus Atomen gemacht ist.
Mhm.
Da ist aber noch nicht Ende, es geht noch viel kleiner. Und dann kann man sich das Atom angucken und auch das hat man vielleicht in der Schule schon mal gehört, das ist irgendwie Elektronen in der Hülle und man hat einen Atomkern. Und den Atomkern, da kann man weiter reinzoomen, ist aus Protonen und Neutronen gemacht. Und da ist jetzt immer noch nicht Ende, man kann noch weiter reinzoomen und sieht, dass das Proton und auch das Neutron aus noch kleineren Teilchen besteht. Die nennen wir Quarks und diese Quarks und zum Beispiel auch das Elektron und noch ein paar mehr Teilchen, das sind im Prinzip, was wir Elementarteilchen nennen. Das sind die kleinsten Bausteine, die wir im Moment wissen, dass sie existieren.
Das ist super, dass du gesagt hast, im Moment. Denn alleine, das Wort Atom kam damals aus dem Griechischen und sollte schon unteilbar bedeuten. Und dann hat man irgendwie nachher herausgefunden, so Upselchen sind doch noch kleinere Teilchen drin. Deswegen ist es cool, dass du sagst, im Moment sind das die kleinsten Teilchen, die wir kennen. So, jetzt hast du ganz viele aufgezählt. Aber dein Boson war da noch nicht dabei. Wo ist denn dein Boson?
Also genau, die Teilchen, die ich jetzt im Moment aufgezählt habe, das sind das Elektron und die Quarks, das sind im Prinzip die Teilchen, die die Materie ausmachen. Und die Bosonen, da gibt es auch verschiedene. Es gibt ein Higgs-Boson, ein W-Boson und ein Z-Boson. Die beschreiben im Prinzip die Interaktion zwischen diesen Teilchen, wie die Kräfte zwischen den Teilchen sind, wie die miteinander interagieren. Und das W-Boson macht, wir nennen das die schwache Wechselwirkung, was man wahrscheinlich noch nie gehört hat, so im echten Leben um einen drumherum. Das W-Boson kommt im Prinzip vor beim Beta-Zerfall, radioaktiven Zerfall.
Okay.
Das ist das, was man vielleicht schon mal gehört hat.
Auf jeden Fall, ja.
Und Ja, ansonsten braucht man große Teilchenbeschleuniger, um so ein W-Boson sichtbar zu machen.
Ja, genau. Du hast jetzt gerade schon das Higgs-Boson erwähnt. Das war, lange Zeit war das irgendwie mal der totale Craze irgendwie. Da gab es eine große Jagd auf das Higgs-Boson, weil man hat vermutet, dass es das gibt und alle haben danach gesucht und irgendwann hat man es gefunden. Tatsächlich.
Genau.
So, also das ist dann, so läuft das bei euch, ne? Also ihr stellt so Thesen auf und sagt, also eigentlich funktioniert das Universum nur, wenn es dieses Teilchen jetzt auch noch, das muss es geben, das muss
genau
irgendwo sein. Also suchen wir alle mal gesammelt danach.
Ja.
Und dann hat man es gefunden. Was für ein Triumphmoment. Jetzt, du hast gerade schon gesagt, dein W-Boson, das gab es schon, ne?
Ja.
Das war schon entdeckt.
Das kennt man, also es wurde entdeckt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 70er Jahre oder sowas.
Mhm. Genau, wo kommt es vor, hatten wir gerade abgehakt. Und wie beobachtet man es jetzt? Also woher wusste irgendwann mal jemand, dass es ein W-Boson gab?
Also W-Bosonen werden vor allem am Large Hadron Collider, LHC, produziert. Das ist am CERN in der Schweiz. Das ist ein sehr, sehr großes Forschungsinstitut, wo man vielleicht schon mal von gehört hat. Zum Beispiel, ich sage Stichwort Big Bang Theory oder sowas.
Mhm.
Oder tatsächlich das erste Mal, dass ich vom CERN gehört habe, war in dem Film Illuminati von Dan Brown, die Verfilmung.
Stimmt.
Wo am Anfang die Antimaterie erzeugen. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich vom CERN gehört habe.
Stimmt.
Genau, also das habt ihr vielleicht schon mal gehört.
Mhm.
Und am CERN ist es so, dass da Protonen genommen werden. Die werden sehr, sehr schnell beschleunigt, fast auf die Lichtgeschwindigkeit, was wirklich ja, sehr schnell ist.
Mhm.
Und das passiert in einem unterirdischen Tunnel, das ist der LHC. Der ist 27 Kilometer lang, also wirklich sehr, sehr groß.
Ja.
Und dann hat man diese beschleunigten Protonen und schießt sie aufeinander. Und in diesen Kollisionen von den Protonen entstehen jetzt ganz, ganz viele neue Teilchen. Und da entsteht zum Beispiel auch dieses W-Boson.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man Protonen aufeinander schießt? Also wie kriege ich die überhaupt in den Tunnel? Und wie kommt das, dass ich die dann an dem Moment, wo die aufeinander prallen, tatsächlich auch beobachten kann? Wie beobachtet man diese Kollision von Teilchen in diesem Ring, in diesem Tunnel?
Okay, also man hat ja erstmal seinen Teilchenstrahl im Prinzip. Das ist kann man sich vorstellen wie so ein Laserstrahl im Prinzip. Man hat zwei parallele Strahlen. Da werden die Protonen erstmal beschleunigt und auf diesem unterirdischen Ring gehalten. Und gibt es insgesamt vier Punkte, wo die Protonenstrahle gekreuzt werden und dadurch entstehen dann die Kollisionen von den Protonen. Und einer von diesen vier Punkten ist das ATLAS-Experiment, wo auch meine Arbeit dann gemacht wurde. Und an diesem Interaktionspunkt ist der ATLAS-Detektor.
Mhm.
Und das kann man quasi sehen als sehr, sehr große Kamera, die ein Foto macht von diesen Teilchen, die produziert werden in den Kollisionen. Es ist natürlich nicht so, wie man sich jetzt vorstellt, eine Kamera, aber es ist ein
Sensor.
Ein Sensor. Ja. Man kann messen, das Teilchen war zu der Zeit hier und hatte so und so viel Energie und ist in die Richtung geflogen.
Das wird nochmal especially erschwert, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, hat dein W-Boson nur eine unfassbar kurze Lebensdauer. Das heißt, dieser Sensor muss so unglaublich sensitiv sein tatsächlich, um genau diesen Moment mitzukriegen, in dem dieses Boson einmal kurz aufflackert und dann ist es ja eigentlich schon wieder weg.
Ja und nein.
Aha.
Also, es ist so, das W-Boson selber, das sehen wir gar nicht. Das lebt wirklich so kurz, das ist direkt wieder weg. Aber das zerfällt dann in andere Teilchen und diese anderen Teilchen, in die das W-Boson zerfällt, die können wir dann später im Detektor messen. Und je nachdem, wie die sich bewegen, in welche Richtung und sowas, können wir das rekonstruieren. Das muss ein W-Boson gewesen sein.
Okay, das heißt, du hast jetzt diesen Zerfall nach Myonen und?
Myon und Neutrino, genau.
Myon und Neutrino hast du beobachtet. Und die dann nachher da sind, da wisst ihr, die können eigentlich nicht von woanders hergekommen sein. Also so Myonen und Neutrinos, die sind da sonst nicht, außer sie kommen aus einem W-Boson.
Auch wieder ja und nein. Es gibt auch noch andere Teilchen zum Beispiel, wo ein Myon und Neutrino rauskommen können. Und das ist halt eine der Schwierigkeiten meiner Doktorarbeit auch gewesen, festzustellen, welche von diesen Myon und Neutrinos genau aus dem W-Boson kamen und welche aus anderen. Man muss es schon genau unterscheiden und da gibt es halt viele Methoden für, wie man das machen kann.
Ja. Wie sah jetzt dein aktiver Forschungsprozess aus? Warst du die ganzen Jahre deiner Promotion am CERN und hast Fotos, Snapshots von Myonen und Neutrinos beobachtet? Wie sah es aus? Erzähl mir.
Es war tatsächlich so, dass eigentlich 99% der Zeit habe ich hier an der Uni Wuppertal gearbeitet.
Damn it.
Und die, ich sag mal, die Aufnahme dieser Teilchen, diese Fotos, die gemacht wurden, das habe ich nicht gemacht. Das ist, dass man im Atlas-Experiment ist eine sehr, sehr große Kollaboration mit, ich weiß nicht, sag mal 4000 Menschen, die da daran arbeiten. Und andere Personen waren quasi dafür zuständig, dass die Daten aufgenommen werden, dass sie gespeichert werden, zur Verfügung gestellt werden. Und diese Daten kommen dann hier in Wuppertal an im Prinzip. Und damit arbeite ich weiter.
Warum kommen die nach Wuppertal? Haben wir uns auf diesen Datensatz beworben?
Es ist im Prinzip so, dass es ein weltweit verteiltes Rechenzentrum gibt. Also es gibt an ganz vielen Universitäten und Forschungsinstituten auf der ganzen Welt Orte, wo die Daten gespeichert werden, wo die verarbeitet werden. Und auch hier in Wuppertal ist einer der Standorte, wo diese Daten gespeichert und verarbeitet werden.
Von wann waren die Daten? Also wenn du sagst, da wird ein großer Datensatz gesammelt, wie aktuell waren die Daten, mit denen du da gerechnet hast?
Genau, die Daten, mit denen ich gearbeitet habe, die wurden zwischen 2015 und 2018 aufgenommen. Und ich habe mit meiner Masterarbeit angefangen 2019.
Okay, das heißt, da waren die dann relativ aktuell.
Genau.
Noch. Wann hast du mit der Promotion angefangen?
2021, Anfang 2021.
Ja, so. Und das war immer noch der gleiche Datensatz.
Genau.
Und was hast du mit dem gemacht? Wie sah das aus? Du hast an deiner Promotion gearbeitet. Wie sah dein Alltag aus? Was hast du gemacht?
Also man kann sich vorstellen, dass ich schon in meinem Büro sitze und vor dem Computer sitze, um mal das große Bild zu zeichnen. Mhm. Und dann ist es wirklich relativ vielfältig, was ich gemacht habe. Man muss natürlich viel programmieren, dass man halt diese Daten irgendwie weiterverarbeiten kann, dass man zum Beispiel aus dem Myon und Neutrino das W-Boson rekonstruieren kann. Mhm. Aber es war auch viel, dass man sich einfach die Daten dann in irgendwelche Verteilungen geplottet hat und dargestellt hat und dann einfach davor sitzt und darüber nachdenkt, was sehe ich hier eigentlich? Also es ist schon so, dass man manchmal so auch daran erinnert wird, wie in Big Bang Theory oder so. Man sitzt einfach und starrt 2 Stunden auf seinen Bildschirm und denkt darüber nach, was sehe ich hier eigentlich gerade.
Ja, also viel Interpretationsarbeit.
Auf jeden Fall,
sozusagen.
Ja.
Ne? Du hast gesagt, Programmieren. Musstest du das auch selber machen, das Programmieren?
Ja, musste ich auch. Also es war auch was, was mir, als ich angefangen habe, Physik zu studieren, gar nicht so bewusst war, was das für einen großen Teil ausmacht. Und man hat es dann im Laufe des Studiums auch gelernt, zu programmieren und ist da irgendwie reingewachsen, sage ich mal. Sodass es schon so ist, dass ich würde sagen, ganz gut programmieren kann. Nicht so gut wie jemand, der jetzt Informatiker ist und das hauptberuflich macht, sage ich mal. Aber es ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie man diese großen Datensätze, die da aufgenommen werden, irgendwie handeln kann und weiterverarbeiten. Man kann halt sich nicht jedes Einzel von diesen Fotos, sage ich mal, angucken. Das sind mehrere Milliarden. Also es ist wirklich sehr, sehr große Datensätze.
Wie oft wird denn so ein Experiment, also finden am CERN tagtäglich diese Kollisionsexperimente statt oder gibt es die nur einmal im Monat, weil da zu viel Aufwand ist?
Also es gibt im Prinzip Zeiträume, wo die Daten aufgenommen wurden, zum Beispiel dieser Zeitraum von 2015 bis 2018 und 2023, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, wurde quasi eine neue Datenaufnahmephase gestartet, die auch bis jetzt andauert. Und in diesen Zeiträumen ist schon das Ziel, dass quasi jeden Tag Daten 24/7 aufgenommen werden.
Okay, also von daher wirklich eine riesige Datenmenge,
mit der du zu tun hast.
Genau. Und dann könnte man sich ja vorstellen, dass das so alles irgendwie glatt läuft und ihr messt da was und sagt, ja genau, so jetzt habe ich das bewiesen. War nicht so. was waren denn zum Beispiel Stolpersteine? Also wo bist du, während du an deiner Promotion gearbeitet hast, irgendwie mal, wo hast du mal vielleicht vor einer Hürde gestanden und hast gesagt, Mensch, das ist alles irgendwie, das macht alles nicht so viel Sinn. Oder du hast 2 Stunden auf deinem Bildschirm gestartet und hast gesagt, ja, was sehe ich hier eigentlich, das macht nicht viel Sinn, was ich hier sehe.
Ja, also solche Momente hatte man auf jeden Fall sehr oft. Und es hat sich lange gezogen. Auch ist natürlich, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Messungen und Analyse und Forschung, die am CERN gemacht werden. Und das, was ich gemacht habe mit meinen Kollegen zusammen, war was schon auch außergewöhnlich lange gedauert hat. Insgesamt dass die Analyse gestartet hat, bis das fertige Paper, die Veröffentlichung entstanden sind. Ich glaube, 7 Jahre vergangen oder sowas. Also es war wirklich viele Stolpersteine, viele kleine Details, wo man sich aufgehangen hat. Ja, um mal ein Beispiel zu nennen, ist, dass ich habe im Prinzip in meiner Doktorarbeit mir das W-Boson anguckt, dass es in den Myon oder in den Neutrino zerfällt. Mhm. Und parallel hat ein anderer Doktorand hier an der Uni Wuppertal sich den Zerfall in ein Elektron oder in ein Neutrino angeguckt.
Mhm.
Man muss dazu sagen, dass ein Elektron, das kennt man ja vielleicht so irgendwie aus dem Strom, aus der Schule und sowas, ist sehr, sehr ähnlich wie ein Myon. Die sind fast das Gleiche, außer dass es Myon schwerer ist.
Mhm.
Und die Physik sagt vorher, dass sie sich auch sehr, sehr ähnlich verhalten sollen und dass das W-Boson genauso oft in Myon wie in Elektronen zerfällt. Und das heißt, wenn wir es parallel in zwei Kanälen messen, muss auch das Gleiche rauskommen.
Ja.
Und das ist bei uns nicht der Fall gewesen von Anfang an. Und dann fragt man sich natürlich, warum kommt jetzt nicht das Gleiche raus?
Das heißt, da gibt es Menschen, die simulieren, was da rauskommen soll. Also woher, wie sieht das dann aus? Worauf bezieht ihr euch, wenn ihr sagt, da ist nicht das Gleiche rausgekommen? Habt ihr da Simulationsergebnisse oder ist das eine Berechnung, die man startet und sagt, naja, also wenn aus dem einen genau das rauskommt, da die sich so ähnlich verhalten, muss aus dem anderen auch das Gleiche rauskommen?
Genau. Also es ist ein großer Punkt, dass wir die Daten, die gemessen werden, mit Simulationen vergleichen. Das sind natürlich auch sehr, sehr komplexe Simulationen, die dann berechnet wurden und die werden einem im Prinzip auch zur Verfügung gestellt. Es ist nicht so, dass ich diese Simulationen selber ablaufen lassen,
okay.
Sondern die kriege ich zur Verfügung gestellt und muss dann quasi meine Analysen, die ich damit anstellen möchte, die Selektion, was ich das weiter damit machen möchte, das mache ich dann.
Mhm.
Und es ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt die Daten und die Simulation hat, was von beiden stimmt jetzt?
Ja, genau.
Und das ist eine naive Frage, die du dir stellst, die wir uns aber natürlich auch stellen. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Weil am Ende des Tages, irgendwie stimmen die Daten schon. Weil das ist ja das, was die Natur ist, was irgendwie da rauskommt.
Eure Messdaten.
Genau.
Ja, genau.
Das muss man so sehen. Aber es gibt natürlich Punkte, wo man sagen kann, dass unsere Daten nicht ideal sind. Zum Beispiel, die werden im Detektor gemessen. Und dieser Detektor ist ja nicht perfekt. Der muss irgendwie kalibriert werden oder er kann nur in bestimmten Bereichen besonders gut messen. Zum Beispiel bei mir war auch ein Problem, dass diese Myonen, die werden im äußersten Teil des Detektors gemessen.
Mhm.
Der hat so verschiedene Schichten, kann man sich vorstellen. Und im äußersten Teil ist dieser Detektor nicht, der kann nicht den ganzen Raumwinkel abdecken, weil er zum Beispiel Füße hat. Also ein ganz einfaches Problem eigentlich, aber dadurch verlieren wir auch ein paar von den Myonen und können die nicht messen. Und dadurch kann man schon sagen, die Daten sind nicht direkt perfekt. Die können auch schon durch so Detektoreffekte irgendwie
verzerrt
ja. werden.
Mhm.
Genau. Und auf der anderen Seite, die Simulation, da stecken wir unser bestes Wissen rein von der Theorieseite. So muss das jetzt aussehen. Aber es ist ja auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, unser bestes Wissen ist halt immer nur bis zum gewissen Punkt richtig.
Ja.
Wir können davon ausgehen, dass es jetzt irgendwie stimmt, aber einer der großen Punkte der Forschung am CERN ist, wir wollen auch finden, dass diese Theorie irgendwann zusammenbricht und dass wir noch was Besseres finden vielleicht.
Was wäre was Besseres?
das ist nicht so einfach, weil es ist schon so, dass das Standardmodell, also unsere aktuelle Theorie, seit 50 Jahren oder sowas quasi in jedem Experiment, in jedem Test, den man macht, richtig ist.
Ja.
Was natürlich sehr, sehr cool ist. Es ist ein Riesenerfolg. Das Higgs-Boson wurde in den 60er Jahren vorhergesagt und dann 2012 gefunden. Was, wenn man sich das vorstellt, ist insane. 50 Jahre vorher hat man das schon vorhergesagt, dass das existieren muss und es existiert tatsächlich.
Ja.
Aber es gibt auch immer noch einige Sachen, die nicht erklärt werden können. Und deswegen wissen wir, da muss noch irgendwas sein. Irgendwelche Geheimnisse müssen sich da noch verstecken. Aber die sind sehr schwierig zu finden.
Ja, das wäre euer Neues. Aber wie ist das dann, wenn man in so einem Mindset arbeitet? So, du arbeitest in einem Mindset, wo du weißt, okay, die Simulation ist best guess, was wir im Moment voraussagen können. Und meine Messdaten sind auch störungsanfällig, weil Detektorverzerrung vielleicht möglich ist und so. Also ich meine, ihr habt ja nie dann die Sicherheit zu sagen, so okay, das ist das, wo ich definitiv hin muss und dann messt ihr was und kommt aber nicht da aus. So, also wem glaubt ihr dann mehr, euren Messdaten oder eurer Simulation?
Ja, das ist immer eine Abwägung, sage ich mal. Also es sind halt auch so Sachen wie, dass ich zum Beispiel gesagt habe, dass der Elektronkanal und der Myonkanal, dass die übereinstimmen müssen. Das ist wirklich eine der absoluten Grundprinzipien des Standardmodells. Und das ist was, von dem wir ausgehen, das stimmt und da rütteln wir nicht dran. Und das heißt, wenn unsere Messdaten da nicht das Gleiche rausspucken, dann vermuten wir eher, dass mit den Daten was nicht stimmt,
okay,
als dass mit der Theorie was nicht stimmt.
Und das haben du und dein Kollege dann, also als ihr dann gemerkt habt, so, da kommt nicht das raus, was rauskommen soll. Was habt ihr dann gemacht?
Ja, also es war viel Try and Error, ehrlich gesagt. Wir haben wirklich jeden Stein umgedreht, den man umdrehen kann. Wir haben, ich würde sagen, 2 Jahre lang gesucht, was das Problem war und wirklich viele Sachen ausprobiert. Am Ende, es war eigentlich eine witzige Geschichte. Eine der Sachen, die eines der Hauptprobleme ist, dass sie nicht übereinander miteinander übereingestimmt haben, war im Prinzip, dass eine von unseren Abschätzungen, also ja, erwarteten Modellierungen eines der Untergründe, sagen wir, das ist im Prinzip ein Zerfall vom anderen Teilchen, zum Beispiel Myon und Neutrino. Das müssen wir abziehen von unseren Daten. Und da haben wir was relativ Grundlegendes falsch gemacht, was aber jetzt sehr ins Detail geht, wo ich nicht weiter darauf eingehen möchte. Das Lustige daran ist, das, was wir falsch gemacht haben, war ein Mantra von unserem Doktorvater, das muss so gemacht werden, das wurde schon immer so gemacht. Und dann haben wir es einfach anders gemacht und dann kam das Richtige raus. Ja. Das war ganz lustig, haben wir sehr gefeiert, wir zwei auf jeden Fall.
Super. Ja, aber da darf man sich nicht entmutigen lassen, oder? Also hattest du zwischendurch Momente, wo du gedacht hast, okay, das macht hier alles keinen Sinn?
Ja, die Momente hat man immer wieder auf jeden Fall und es hat sich auch immer weiter gezogen und gerade wenn man eine Doktorarbeit schreibt, hat man ja auch eine gewisse Timeline, die man irgendwie einhalten möchte und muss.
Ja.
Und dadurch erhöht sich auch der Druck, sage ich mal, wenn du jetzt schon 2-3 Jahre dabei bist, dass du denkst, wir müssen jetzt auch langsam mal fertig werden.
Ja.
Die Neugierde blieb, dass wir es wirklich lösen wollten und das ist auch was mich antreibt. Wenn ich was mache, dann will ich es auch verstehen und will ich es auch zu Ende bringen.
Mega. Dann hast du deine ganzen Ergebnisse, die du da zusammengetragen hast, die hast du in deine Dissertation geschrieben und du hast die auf Englisch geschrieben. Hat es das nochmal schwerer gemacht oder war das für dich easy zu bewältigen, das dann auch noch in Englisch zu schreiben?
Das war tatsächlich einfacher, auf Englisch zu schreiben. Weil meine komplette Forschungsarbeit und die ganze Zeit, es findet alles auf Englisch statt. Wir arbeiten im internationalen Umfeld. Ich arbeite tagtäglich mit Leuten aus England, aus Brasilien und aus der ganzen Welt zusammen. Das heißt, die Forschungssprache ist sowieso Englisch.
Mhm.
Und es wäre eher komisch, würde ich sagen, die Sachen auf Deutsch zu übersetzen und dann aufzuschreiben. Das würde sich einfach nicht natural anfühlen. Ne?
Mhm. Ja, okay.
Also, war für mich kein Problem, auf Englisch zu schreiben.
Okay, gut. Ah, trotzdem Respekt. Auf wie viel bestehende Forschung konntest du denn schon zurückgreifen? Wir haben gerade eben schon gesagt, dein Boson war schon irgendwann vor ein paar Jahrzehnten entdeckt worden. Wie viel Grundlagen musstest du dir aneignen oder gab es da noch gar nicht so viel und du hast from scratch gestartet oder wie sah das aus? Also hattest du schon irgendwie eine breite Wissensbasis, auf der du aufbauen konntest oder bist du gerade diejenige, die Wissensbasis aufbaut?
Nein, also es ist schon so, das W-Boson ist bekannt und die Art von Messung, die ich gemacht habe während meiner Doktorarbeit, das ist was im Allgemeinen schon mal gemacht wurde.
Mhm.
Von der Methodik her und auch dieses W-Boson wurde schon mal genau angeguckt. Nur eine Sache war jetzt ganz speziell an der Arbeit, die ich gemacht habe und deswegen auch das erste Mal, dass das gemacht wurde, was Besonderes ist. Und zwar diese W-Boson, das kann man sich vorstellen, die haben irgendwie eine Massenverteilung. Das heißt, es gibt durchschnittlich schwere, sehr, sehr leichte und sehr, sehr schwere. Also kann man sich auch vorstellen, weiß ich, wie dicke und dünne Menschen. Ich habe mir die ganz besonders schweren W-Bosonen angeguckt. Die haben bis zu 60 Mal so große Masse wie ein, ich sag mal, Standard-W-Boson.
Okay.
Also schon ordentlicher Unterschied. Und da wurde halt noch nie irgendwie eine Messung gemacht. Also das ist was das erste Mal gemacht wurde. Und das kommt natürlich dann auch mit besonderen Herausforderungen und die Standardmethoden, die man vielleicht kennt von früher, muss man nochmal hinterfragen und vielleicht Sachen auch anders machen.
Aber man wusste, dass es die in verschiedenen Schweren gibt. Also das war jetzt nicht eine Discovery, die du gemacht hast.
Nee, das wusste man schon, genau.
Okay. Das heißt also, du konntest auf Forschung zurückgreifen und du hast aber auch was Neues gemacht. Jetzt frage ich die anderen Kandidaten und ich frage dich auch immer mit den Ergebnissen eurer Arbeit, inwiefern hat das eine Übertragbarkeit in die Praxis? Also wofür ist dein Ergebnis jetzt gut?
Ja, also ich muss die Hörer enttäuschen. Das hat nicht direkte Relevanz für irgendwas um uns drumherum. Es ist wirklich tiefe Grundlagenforschung, wo man sagt, wir erforschen das, weil wir es erforschen können und weil es interessiert als Mensch, wo kommt alles her, woraus besteht die Welt. Und es ist so, ich habe ja am Anfang schon gesagt, man kann irgendwie immer weiter in die Materie reinzoomen und sieht dann, das Proton ist aus noch kleineren Teilchen gemacht, den Quarks. Und was man auch schon weiß, ist, dass das nicht ganz stimmt, dass da nur drei Quarks drin sind, sondern da sind noch mehr Quarks drin und das ist irgendwie so eine dynamische Struktur, das bewegt sich alles irgendwie, ändert sich und sowas. Und diese Messung, die ich gemacht habe, ist sehr sensitiv auf diese innere Struktur. Und dadurch, dass das gemacht wird, kann in Zukunft quasi besser beschrieben werden, wie das Proton von innen aussieht. Und dadurch können dann zukünftige Analysen am CERN, die diese Proton-Proton-Kollisionen als Grundlage haben, präziser werden und genauer sein, weil man genauer weiß, wie sieht das Proton eigentlich von innen aus.
Mhm. Das heißt, die können dann ihre Simulationen wieder noch ein Stückchen genauer schreiben und wissen genau, welche Fehler sie von der Verzerrung vom Detektor abziehen müssten zum
Ganz
Beispiel.
Genau.
Also da hast du jetzt weitergeholfen. Ja. Aber es gibt da draußen kein Unternehmen oder irgendjemand, der sonst damit irgendwie was anfangen könnte.
Ich sag mal nein. also es ist so, dass das, was am CERN gemacht wird, von der Methodik und sowas, es wird zum Beispiel viel mit neuronalen Netzen gearbeitet. Das Internet wurde am CERN erfunden in den 90ern. Also es sind schon Abfallprodukte, sage ich mal, die in der Industrie ankommen, die in der Gesellschaft ankommen. Und wer
so
weiß.
Wie Asbest aus der Raumfahrt oder sowas?
Also ja,
ist das nicht auch? Oder Teflon?
Kann
also
sein.
Irgendwas
ja,
davon
genau,
ist doch
Teflon.
Daher.
Ja.
Ja, genau.
Und ich will nicht ausschließen, dass so in 100 Jahren vielleicht mal das W-Boson super wichtig ist, wer weiß.
Genau. Wird denn weiter an W-Boson geforscht? Also du hast gesagt, dein Datensatz war von 2015 bis 2018 und jetzt irgendwann Anfang der 20er ist ein neuer Datensatz angelegt worden. Das heißt, die Forschung geht daran weiter.
Ja, genau. Also man erforscht weiter das W-Boson, man erforscht weiter auch andere Teilchen und es ist so, man sucht einfach weiter danach, stimmt das Standardmodell so, wie es ist oder nicht, finden wir irgendeinen Hinweis darauf, dass es zum Beispiel noch darüber hinausgehende neue Physik gibt.
Eine neue Physik. Ich bin so gespannt. So, dann hast du das alles, diese ganzen Hürden überwunden und du hast das zusammengeschrieben in dieser Arbeit und dann hast du dich irgendwann entschieden, diese Arbeit ist so gut, die reiche ich bei der Fabi ein, um mich auf den Preis zu bewerben. Und dann kam irgendwann die Benachrichtigung, dass du diesen Preis gewonnen hast. Johanna, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du warst und wie das war, als dir jemand gesagt hat, Frau Krause, Sie haben jetzt einen Preis gewonnen?
Ja, das war sehr lustig, weil man wurde telefonisch benachrichtigt und ich wurde schon 2-3 Mal von einer mir unbekannten Nummer angerufen, bin aber nicht drangegangen die ganze Zeit, weil ich weiß, ja, irgendein Scam-Anruf, gehe ich mal nicht dran. Und habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen, von der Frau Schittek?
Vermutlich von Frau Schittek, ja genau.
Genau, dass ich sie bitte gerne einmal zurückrufe. Und dann war ich, oh, okay, was ist das denn jetzt? Saß bei mir gerade im Büro, hab auch mit meiner Kollegin so gesagt, hey, was ist das denn jetzt, komisch? Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich mir diesen Preis beworben habe, so ungefähr. Genau, und dann habe ich die Frau Schittek zurückgerufen und sie hat mir das dann direkt erzählt. Ich habe mich natürlich total gefreut. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich diesen Preis gewonnen habe und dass meine Arbeit so gewürdigt wird. Ich habe da wirklich viel Energie reingesteckt in den letzten Jahren. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass das nochmal so honoriert wird. Und gerade als gebürtige Wuppertalerin ist es irgendwie auch cool, dann von der FABU geehrt zu werden. Ja,
nochmal einmal mehr. Genau. Wem hast du es zuerst erzählt? Klar, deine Kollegin war
genau,
halt im Büro.
Genau, meine Kollegin hat es als erstes erfahren. Danach habe ich meine Mutter angerufen, habe ihr das erzählt. Und dann bin ich, glaube ich, zu meinem Doktorvater rübergegangen, der nebenan im Büro ist, ja.
Und auch da war hoffentlich große Freude.
Ja, auf jeden Fall, ja. Hat sich auch sehr gefreut. Und ich habe ihm auch nochmal gesagt, dass es nicht nur für mich eine Ehrung ist, sondern auch irgendwie für ihn, weil er mich wirklich gut betreut hat. Danke an der Stelle nochmal. Wir haben irgendwie zusammen an dem Thema gearbeitet.
Ja, genau. So, da du ja an einem Thema gearbeitet hast, was jetzt wirtschaftlich nicht so relevant ist und du gesagt hast, ja, Data Science kann ich mir vorstellen. Wie geht's denn jetzt weiter für dich?
Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass ich Chance habe, erstmal weiter in der Wissenschaft, in der Teilchenphysik bleiben zu können. Ich habe jetzt eine, man sagt, Postdoc-Stelle hier an der Uni Wuppertal, also im Prinzip, dass ich weiter als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Wuppertal arbeiten kann. Mhm. Und ich beschäftige mich weiter mit der Teilchenphysik, bin jetzt aber von dem W-Boson weg und gucke mir ein anderes Teilchen an, das heißt Top-Quark, und suche im Prinzip nach neuer Physik mit diesem Top-Quark.
Geht da doch nochmal ein bisschen drauf ein. Du suchst nach neuer Physik mit dem Top-Quark. Was heißt das? Was erwartest du, was das Top-Quark dir verrät über eine neue Physik?
Also es gibt im Prinzip von den Arten der Forschungsarbeit, die am CERN gemacht wird, zwei große Säulen. Einmal, man vermisst einen Prozess, den man schon kennt, sehr, sehr genau. Das ist was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe. Und dann die zweite Säule ist, man sucht direkt nach neuer Physik. Das heißt, man guckt sich irgendwie einen speziellen Prozess an, von dem man weiß, dass er so eigentlich nicht stattfinden dürfte.
Mhm.
Also, dass das Top-Quark zum Beispiel in irgendwelche Teilchen zerfällt. Das darf eigentlich nicht passieren. Und danach sucht man im Prinzip, weil wenn man es findet und das passiert, heißt das direkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht mit unserer Theorie, das ist ein Hinweis, da ist irgendwas, da müssen wir weiter nachgucken.
Ja.
Genau, und dann gibt es halt Methoden, dass man danach suchen kann, ist da neue Physik? Und selbst wenn man keine neue Physik direkt findet, ist es üblich, dass man dann so Grenzwerte setzt bis zu der und der Energie. Gibt es keine neue Physik, bis dahin haben wir jetzt gesucht.
Ja, jetzt nochmal eben zu unserem Anfang zurück, weil wir haben ja gesagt, so dein Thema war so speziell, dass eigentlich kein anderer Teilchenphysiker, keine Physikerin dir sofort hätte helfen können. Jetzt sagst du gerade, du hast nach deiner Dissertation jetzt das Teilchen gewechselt, ja, mit dem du dich beschäftigst. Musstest du nochmal ganz von vorne anfangen? Wie weit vorne musstest du anfangen, wenn du sagst, ich habe nur das Teilchen gewechselt?
Ich musste nicht komplett von vorne anfangen. Also es sind schon andere Herausforderungen, die mit einem anderen Teilchen kommen. Man arbeitet im neuen Umfeld, sage ich mal, weil innerhalb der Atlas-Kollaboration ist alles in so Untergruppen aufgeteilt. Es sind Leute, die beschäftigen sich mit den W-Bosonen, die Leute, die mit den Top-Quarks. Und in diesen Untergruppen sind natürlich die Methodik immer ein bisschen anders. Sie arbeiten mit komplett neuen Leuten, was definitiv auch was Neues ist. Und das Top-Quark, ich hatte das Glück so gesehen, dass in Wuppertal schon, es wird sehr viel Top-Quark-Physik gemacht. Das heißt, ich habe über meine Arbeitskollegen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, schon auch viel über das Top-Quark und was speziell an dem Top-Quark ist, gehört, sodass der Übergang nicht super schwierig für mich war.
Okay. Ja. Aber bist du am gleichen Lehrstuhl geblieben? Also ist das?
Ja, genau, es ist der gleiche
Lehrstuhl. Hier sind immer noch die gleichen Leute, mit denen du zusammenarbeitest.
Genau.
Wie lange hast du jetzt Zeit, daran zu arbeiten?
Ich habe jetzt einen Vertrag für 3 Jahre und das erste Jahr ist rum.
Und das läuft immer noch übers, also die Daten kommen immer noch vom CERN. Weil einen anderen Large Hadron Collider haben wir gar nicht auf der Welt.
Genau, der ist einzigartig, so wie er ist, und Daten kommen immer noch vom CERN, ja.
Okay. Boah, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt auf eure neue Physik, ich kann es gar nicht sagen. Ich bin die Erste, die das irgendwo in der Zeitung liest.
Ja, sehr cool.
Johanna, ihr bekommt immer am Ende dieses Podcasts immer nochmal die Möglichkeit, einen Shoutout an die Welt da draußen zu machen. Irgendwas, was du allen unseren Zuhörenden da draußen noch mitgeben magst. Aus deiner Vita, aus deinem Fachbereich, aus irgendwas. Irgendwas, was dir am Herzen liegt, was deiner Meinung nach wichtig ist, was die Menschen hören sollten.
Was ich gerne mitgeben würde, ist, gerade an junge Leute, lasst euch nicht abschrecken von Physik oder von schwierigen Sachen. Man muss mutig sein, man muss neugierig sein und man muss auch einfach mal selbstbewusst sein. Man kann das alles schaffen, man kann sich auch in die Physik, auch ich mache jetzt hier sehr komplizierte Sachen, aber da bin ich ja auch nicht, das konnte ich nicht von Anfang an, da bin ich nicht geboren. So. Man kommt dahin und wenn einen was wirklich begeistert, sollte man das auch durchziehen, auf jeden Fall.
Ja, super. Das nehmen wir so. Ganz genau so nehmen wir es. Johanna, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und das mit uns gemacht hast und uns in die Welt der ganz, ganz kleinen Teilchen mitgenommen hast. Das ist super spannend und ja auch wirklich ganz grundlegend, damit wir hier alle irgendwann besser verstehen, wie alles funktioniert, wie die Welt um uns herum funktioniert. Und es ist super, dass ihr daran forscht.
Ja, super. Danke, dass ich hier sein durfte. Yes. Und danke für das schöne Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Auf
Sehr
jeden Fall,
gerne.
Ja.
Wir hoffen, heute hatten alle ganz viel Spaß beim Zuhören, auch wenn es natürlich eine gar nicht einfache Materie war, in die wir da eingetaucht sind. Wir melden uns nächste Woche mit der nächsten Folge vom Ausgezeichneten Podcast natürlich schon wieder. Und bis dahin wünschen wir Ihnen und euch da draußen alles Gute, sagen ein herzliches Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.